SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Ein neues Stadtviertel ohne Anschluss an Bus und Bahn, das gibt's in der Landeshauptstadt. Seit Dezember arbeiten ja auf dem früheren Messegelände in Saarbrücken die ersten 300 Menschen. Eine Krankenkasse hat ihren Hauptsitz an den Schanzenberg verlegt. Wir haben darüber berichtet hier auf SR3. Bis 2027 kommen noch viele weitere Ansiedlungen dazu, inklusive Kita und Studentenwohnheim. Das schreit nach einem Anschluss an den ÖPNV. Ab Anfang Mai soll die Linie 124 halbstündlich vom Hauptbahnhof zum Schanzenberg fahren. Aber es gibt da ja auch noch den alten Messebahnhof. Sie erinnern sich bestimmt noch dran. Carmen Bachmann hat sich für SR3 mit der Frage beschäftigt, ob dieser alte Messebahnhof nicht genutzt werden könnte.
Ja, prinzipiell könnte er. Und jetzt, wo dort angesiedelt wird, wäre es ja auch tatsächlich sinnvoll. Das findet auch Eva Klappauf von der Schanzenberg GmbH.
Die öffentliche Anbindung an ÖPNV ist einfach ganz essentiell. Und ich denke, mit einem Bahnanschluss, den man hier direkt am Gelände angrenzend hätte, wäre das ein Wettbewerbsargument, was den großen Unternehmen, auch Saarbrücken, als mögliche Alternative sehr attraktiv erscheinen lässt.
Erhard Pizius von der Plattform Mobilität, der fordert das Wiederaufleben dieses Messebahnhofs ja schon lange und sagt, rein technisch sei das auch gar kein Problem. Die Saarbahn könne jederzeit dort fahren.
Die Gleise liegen schon. Es liegt auch die Oberleitung, die wird auch eingespeist. Und es ist in Fürstenhausen noch ein Stellwerk, ist zwar zurzeit nicht besetzt, da muss man dann Fahrdienstleiter hin, der einfach in Fürstenhausen die Weiche umstellt und ich fahre wieder zurück auf dem anderen Gleis bis in die Stadt oder zum Hauptbahnhof. Kein Problem.
Kein Problem, stimmt aber nur rein technisch. Die Bahn, die müsste nämlich wenden und bis Fürstenhausen ist es sehr weit. Um also wirklich nur den Messebahnhof anzufahren, bräuchte es dort eine Weiche und die würde nach meinen Informationen rund 5 Millionen Euro kosten.
Also es liegt wie so oft am Geld.
Genau. Theoretisch könnte die Stadt Saarbrücken als Aufgabenträger für den ÖPNV diese Fahrt einfach beauftragen. Praktisch ist das aber zu teuer für die Stadt, erklärt die zuständige Bürgermeisterin Barbara Meyer.
Es ist faktisch so, dass es eben nicht einfach so beauftragbar wäre, sondern es sind große Infrastrukturkosten und Maßnahmen notwendig. Und dahingehend gibt es auch Gespräche mit dem Land.
Die Bürgermeisterin erwähnt die Gespräche mit dem Land. Wie könnte das Land da helfen?
Also das Land möchte ja die Rosseltalbahn reaktivieren und die führt genau über diese Strecke. Wenn diese Reaktivierung kommt, dann wird sie zu 90% vom Bund bezahlt. Wenn das Land aber vorher schon Teile der Strecke ertüchtigt, dann entfällt dafür diese hohe Förderung, heißt es aus dem Ministerium. Womöglich wird aber doch an einer Lösung gearbeitet, wie das Land zum Beispiel der Stadt finanziell unter die Arme greifen kann, ohne die Förderung vom Bund zu verlieren. Das könnte für das Land auch den Vorteil haben, dass es zumindest auf diesem kleinen Abschnitt deutlich schneller Schienenverkehr geben könnte. Bei den Reaktivierungen geht man ja von Zeiträumen von 10, 12, 15 Jahren aus, bis der erste Zug wieder rollt. Da gibt es immer wieder Unmut drüber. Die Reaktivierung dieses alten Messebahnhofs, die könnte schon Vertrauen in die Pläne und vielleicht sogar auch in die Handlungsfähigkeit des Landes geben.
Aber es ist nicht so einfach mit dem alten Messebahnhof am neuen Schanzenviertel in Saarbrücken. Immerhin, ein Bus fährt da halbstündlich hin, aber es ist ja schon bitter, wenn man hört, die Schienen sind da und alles ist da. Ja, gut, es ist eben halt dann doch immer nicht ganz so einfach. SR3-Reporterin Carmen Bachmann hat berichtet. Es hat lange gedauert, unter anderem wegen der langen Regierungsbildung in Frankreich. Aber jetzt hat das Saarland einen neuen französischen Generalkonsul. Er heißt Jérôme Spinoza und kommt ursprünglich aus der Provence. SR3-Reporterin Lisa Huth hat ihn getroffen und hat erfahren, was Spinoza vom Saarland bereits entdeckt hat.
Das Erste, was ich probieren musste, war Dibbelabbes und auch den exzellenten Weißwein. Ich habe schon zwei oder drei sehr gute notiert und mich wusste, dass man wie Gott in Saarland leben kann.
Dabei hat Jérôme Spinoza schon viel von der Welt gesehen. Sein letzter Posten war die Initiative Koalition für den Sahel. Das ist dieser lange Landstrich von links nach rechts quer durch Afrika zwischen der Wüste Sahara im Norden und der Trockensavanne im Süden. Für dieses Gebiet war er unter anderem als politischer Analyst tätig. Er hat in Albanien gelebt und war schon lange vor seinem diplomatischen Dienst international im Einsatz.
Wie viele Franzosen in meinem Alter habe ich einen Militärdienst geleistet und in der Marine war auch dann ein bisschen später Reservist und bin in diesem Rahmen in einer Friedenserhaltungsmission in der Elfenbeinküste Côte d'Ivoire involviert gewesen.
Sie merken, Jérôme Spinoza spricht ein exzellentes Deutsch.
Meine Mutter ist gebürtig aus Schlesien und ist in Berlin aufgewachsen und war selber auch Deutschlehrerin.
Sein Studium hat der heute 51-Jährige unter anderem in Berlin absolviert, hatte dann aber erst einmal gar nichts mit Deutschland zu tun. Als er jetzt von der Möglichkeit hörte, in dieser Grenzregion Generalkonsul werden zu können, hat er sofort hier gesagt, weil im Saarland konkrete deutsch-französische Arbeit möglich sei.
Die Stadt sieht dynamisch aus, die Leute sind warmherzig, zur gleichen Zeit auch sehr involviert in zum Beispiel Forschung, also zum Beispiel in KI, das hat mich wirklich frappiert.
Und in den ersten zwei Wochen hat sich der neue Generalkonsul auch schon ein bisschen umgesehen.
Ich habe schon ein bisschen versucht, in Saarbrücken zu sehen, welche bemerkenswerte Gebäude stehen, auch das Leben einfach zu genießen, zum Beispiel am Lang des Ufers, am Staden. Und ich versuche weiterhin, das zu entdecken. Mit der Familie waren wir auch schon mal in Saarlouis, in Mettlach. Und weiterhin müssen wir das innere Saarland entdecken.
Die Familie lebt noch in Brüssel. Klar, die Kinder können schlecht mitten im Schuljahr umziehen, haben aber schon die deutsch-französische Grundschule und das DFG in Saarbrücken besichtigt. Das Saarland sieht der neue Generalkonsul so.
Ich denke, dass es im Zentrum Europas ist, in einer Großregion. Man ist fast näher von Paris als von Frankfurt. Man ist eine Stunde vom Luxemburg bzw. von Straßburg entfernt. Ich denke wirklich, dass das Saarland und Grand Est, die große Region, auch grenzüberschreitend zu Luxemburg, zu Belgien ein wirklich spannender Raum ist, in dem ich jetzt versuche, etwas einzubringen.
Der neue Generalkonsul im Saarland, Jérôme Spinoza, hat also viel vor. Er ist übrigens auch ein Fan der Industriekultur. Und mit dem SR-Fernsehen hat der Franzose daher auch gleich das Weltkulturerbe Völklinger Hütte besichtigt. Können Sie heute Abend sehen im aktuellen Bericht 19.20 Uhr im SR-Fernsehen. Am Wochenende sind in Auersmacher wieder die Passionsspiele gestartet. Da gab es ja eine kleine unfreiwillige Pause von 10 Jahren seit den letzten richtigen Spielen. 2020, da gab es nur eine Premiere und dann mussten die restlichen Vorstellungen wegen der Pandemie abgesagt werden. Das war natürlich bitter, da steckt viel Arbeit, viel Herzblut drin. So viele Leute auf der Bühne und so eine Riesensache für einen doch eher kleinen Ort. Hat sich die lange Wartezeit gelohnt? SR3-Reporter Max Zettler war am Premierenwochenende dabei und kann die Frage beantworten.
Soll ich euch Barabbas freigeben oder Jesus? Entscheidet! Barabbas!
Gib Barabbas frei! Barabbas!
Was soll mit diesem hier geschehen?
Ans Kreuz mit ihm! In den Tod mit ihm!
Über 100 Leute kreischen vom Zuschauerraum aus in Richtung Pontius Pilatus. Zu Beginn des Stücks stehen die noch mit auf der Bühne und klingen auch noch viel fröhlicher. Egal ob Hosianna rufend oder als wütender Mob, während der Massenszenen beeindrucken die Passionsspiele in Auersmacher am meisten. 250 Menschen sind vor und hinter den Kulissen daran beteiligt. Ganz vorne als Jesus dabei steht Simon Kliebenstein.
Wir sind eine super enge Gemeinschaft irgendwie. Das ganze Dorf packt irgendwie mit an. Das ist schön. Und man freut sich, die ganzen Leute wiederzusehen. Mit vielen hat man auch so im täglichen Leben zu tun zwar, aber es ist dann doch nochmal was ganz Besonderes.
Wenn Jesus kurz vor seiner Auslieferung auf dem Ölberg zu Gott betet, können die Passionsspiele aber auch ganz leise.
Ich habe solche Angst, dass ich es nicht ertragen kann, mein Vater. Werden die Menschen erkennen, warum ich dieses Opfer bringen muss?
Nach seinem Tod zum Schluss steht Jesus Kreuz ganz alleine auf der Bühne, bis das Licht im Ruppertshof-Saal wieder angeht. Für die Darstellerinnen und Darsteller fällt nach den ersten Aufführungen jede Menge Druck ab. Zum Beispiel bei Andreas Bossi, der den laut schreienden Hohepriester Kaiphas spielt.
Endlich ist es losgegangen, endlich konnten wir auf die Bühne und endlich konnten wir alles mal von uns lassen und fallen lassen. Und da ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass die Premiere auch so gut geklappt hat und dass man dann noch merkt, dass die Arbeit sich gelohnt hat.
Auch Regisseur Jannis Brach ist stolz auf die Arbeit. Der 24-Jährige inszeniert die Spiele zum ersten Mal dieses Jahr.
Die ganzen Aufbauarbeiten und Organisation und wenn das dann aufgeht und die Schauspieler das dann auch umsetzen und einfach Spaß dann auch auf der Bühne haben, das ist ein richtig gutes Gefühl.
Das Publikum ist auf jeden Fall begeistert.
Tolle schauspielerische Leistung von allen Darstellern, die da auf der Bühne war. Sehr schön umgesetzt mit Musik und Licht. War sehr ergreifend, hat einen sehr mitgenommen. War schön.
Ich bin überrascht. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe mir das Ganze ein bisschen trockener vorgestellt. Große Klasse.
Vom härtesten Kritiker aus der ersten Reihe gibt es trotzdem leichte Kritik.
Dass die viele Sachen ausgelassen haben.
Oha, was haben sie denn ausgelassen?
Dass die Römer nicht gewürfelt haben um das Gewand und dass er dann vom Leben wieder aufersteht. Kleinigkeiten eben.
Also war trotzdem gut.
Ja.
Kleinigkeiten eben, oder hat jemand seine Bibel gut im Griff, würde ich mal behaupten. Die nächste Vorstellung von den Passionsspielen in Auersmacher sind am Samstag, es gibt zwei, und auch am Sonntag wieder. Tickets gibt's noch, wie Sie drankommen, finden Sie alle Infos auf sr3.de. Der TV06 Limbach bei Kirkel darf sich ab der kommenden Saison Tischtennis-Bundesligist nennen. Also merken Sie sich den Namen, den hören wir wahrscheinlich öfter demnächst hier auf SR3. Der Dorfverein startet nach einer erfolgreichen Meisterschaft in der Regionalliga, dann in der dritten Bundesliga, und beim Tischtennis, da ist das dann auch schon ein Bundesligist. Mein Kollege Thomas Bramel hat sich das Erfolgsprojekt angeschaut. Thomas, was bedeutet das jetzt für den TV Limbach, in der Bundesliga zu spielen?
Also sportlich ist es ein Riesenerfolg für das kleine Dorf. Das ist sogar so ein bisschen Sportgeschichte hier im Saarland. Da gab es den großen RTSV Saarbrücken und es gibt den ersten FC Saarbrücken Tischtennis, und jetzt den TV Limbach, wenn auch nur in der dritten Liga. Aber das ist sportlich gesehen auf jeden Fall was. Zugleich aber ist es eine echte Herausforderung in Sachen Kosten. Michael Brunk, der erste Vorsitzende des Gesamtvereins und zugleich Abteilungsleiter Tischtennis.
Wir sind ja kein Verein, der Spieler bezahlt. Also wir rechnen mit ungefähr 6.000 bis 8.000 Euro mehr Ausgaben. Da unter anderem, weil wir Schiedsrichter mehr bezahlen müssen, weil wir weitere Fahrten haben, weil wir Übernachtungen einkalkulieren müssen.
Also irgendwie kriegen sie das Ganze aber dann doch gestemmt. Aber das dicke Ende kommt zum Schluss, die Halle. Im Moment spielen sie in der Schulturnhalle der Grundschule. Und die ist so eng, davon konnte ich mich überzeugen. Klar sagt dann der Deutsche Tischtennisbund, da geht nichts, zumindest nicht in der Bundesliga. Da müssen sie sich echt was einfallen lassen. Und da bin ich gespannt, wie die Lösung aussieht. Ansonsten aber, Limbach, so klein wie es ist, so groß ist der Turnverein, 1100 Mitglieder. Wow. Der gehört zu den 20 größten im Saarland überhaupt. Und alle aus dem Verein gönnen ihren Tischtennishelden den Triumph.
Wir wollen halt unseren Spielern diesen Erfolg, den sie erzielt haben, nicht nehmen, indem wir dann anfangen zu knausern. Ne?
Ja, genau, das geht einfach nicht gut zusammen, ne, nach so einem Erfolg. Ja, wie kam es denn dazu, dass sie da so super abgeschnitten haben?
Das kann am besten Christian Schleppi, der sportliche Leiter, erklären.
Uns hat ausgezeichnet, dass wir immer in der besten Aufstellung spielen konnten und unheimlich große Disziplin an den Tag gelegt haben. Zweimal pro Tag trainiert, unsere Nummer 1 bis 3. Also das sind schon Profis unter Profibedingungen in Kooperation mit der Sportschule und dem Saarländischen Tischtennisverband. Und das hat sich im Spielglück dann bei engen Spielen ausgezeichnet.
Und damit wir die Helden kurz kennenlernen, Xavier Dixon, australischer Nationalspieler, Jon Söllner, Halbjapaner, Pavel Sokolov, langjähriger Jugendnationalspieler, da ist richtig was drin. Und dann Christoph Wagner und Christian Schleppi, eben die Altmeister mit 46 bzw. 47 Jahren. Gute Mischung.
Boah, wow, also da noch so schnell an der Tischtennisplatte zu sein, Respekt.
Aber Sie machen auch viel dafür, haben wir ja gerade gehört.
Genau, das haben wir gehört. Ja, also es ist spannend in Limbach und ich könnte mir vorstellen, dass sich der Fankreis jetzt auch ein bisschen ausweitet. Die Frage ist dann halt nur, wo gehen Sie hin? Denn in die Grundschulturnhalle
passt keiner mehr rein.
Ist leider kein Platz mehr für noch mehr Fans, das kann ich mir vorstellen. Vielen Dank für diese Eindrücke, Thomas Bramel, der TV Limbach, dann ab sofort dann oder ab demnächst in der dritten Bundesliga mit Tischtennis.